Da sind wir wieder mit unserem Podcast. Hallo Sandra.
Hallo Dori.
Wir haben ja sehr erfreuliche Neuigkeiten. Vor längerem haben wir mal einen Staatsanwalt gehabt, der ziemlich hässig dir angerufen hat.
Jetzt wissen wir warum. Nein.
Dort wollte er ja nichts arbeiten, weil wir eine Beschwerde gemacht haben gegen einen Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht, wo unser Klient zwar nur befristet, aber doch in Haft genommen hat für einen Monat. Mhm. Wir haben dann Beschwerde gefahren mit der Argumentation, dass der dringende Tatverdacht sich nur auf einen ganz kleinen Teil von den Vorwürfen beschränken kann. Zum Teil, weil es Anhaltspunkte fehlen für gewisse Vorwürfe. Und zum anderen Teil, weil der Klient geständig ist, hat ein Teilgeständnis abgeleitet. Und wirklich offen zur Klärung ist ganz wenig gewesen. Und dann haben wir eigentlich geltend gemacht bei der Verhältnismäßigkeit. Das kann nicht mehr verhältnismäßig sein, wenn man für die kleinen Sachen, die es noch zu klären gibt, Untersuchungshaft anordnet. Die Beschwerde haben wir Mitte September geschrieben. Und Ende September ist dann schon der Beschluss gekommen, dass man ihn aus der Haft entlässt vom Obergericht. Also super schnell. Mhm. Und natürlich in unserem Sinn, ganz in unserem Sinn. Was sagst du jetzt zu der Begründung von diesem Beschluss?
Ich finde es super. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, ich finde es richtig toll, wie ausführlich sie das Ganze auch gemacht haben. Also man sieht wirklich, es hat sich jemand damit beschäftigt und es hat sich jemand dafür interessiert. Und man hat nicht nur einfach schnell versucht, Argumente runterzuschaffen, sondern hat wirklich reingeschaut und super durchargumentiert.
Gell, ganz anders als einmal der Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht.
Ist man sich nicht so gewöhnt, ja, jetzt sind so vertieft. Ja,
aber so müsste es doch sein.
Ja, es wird der Sache gerechter, weil eben es geht um wahnsinnig viel für die Leute. Und das, wenn es so vertieft, auch wenn es ein abschlägiger Entscheid gewesen wäre, wenn es so gut angeschaut worden ist und so durchargumentiert, könnte man es eher akzeptieren.
Ja, ja. Also ich weiss ja noch, ich bin in die Anhörung gegangen und ich habe quasi noch auf dem Heimweg im Tram, also zurück ins Büro, habe ich angefangen tippen. Also ich bin wirklich gesagt, das kann nicht sein. Dass irgendwo hat es Grenzen. Mhm. Bei allem berechtigten Interesse, Delikte aufzuklären. Aber die schärfste Zwangsmassnahme kannst du einfach nicht für jeden Gugus anordnen.
Ja, ich muss vielleicht noch sagen, es ist wirklich um ein praktisch geringfügiges Vermögensdelikt gegangen.
Am Schluss aber noch, ja.
Nur noch, genau. Dort für das hat man den Tatverdacht gehabt. Oder das ist noch nicht ganz klar gewesen. Ja, die Verhältnismäßigkeit müssen wir dort, glaube ich, nicht diskutieren. Also.
Das Entscheidende ist eben, dass man richtig anschaut, dass man es wirklich auseinander nimmt und schaut, okay, dringender Tatverdacht. Ja, aber dringender Tatverdacht in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit ist ja eben nur noch ein kleiner Teil von der Taten relevant und nicht einfach das ganze Delikt, oh, es ist verhältnismäßig. Nein, es ist ein kleiner Teil vom Delikt, der noch geklärt werden muss. Und für das muss man die Verhältnismäßigkeit anschauen und nicht aufs Ganze. Ich glaube, das war der Denkfehler vom Zwangsmassnahmengericht.
Genau. Ja, die haben das ja erkannt und das wirklich super auseinandergenommen und uns recht gegeben.
Selbst wenn wir jetzt nicht recht bekommen hätten, wenn es so gut begründet ist, dann kann man das ja auch dem Klienten erklären und zeigen. Und dann ist es auch eine Wegleitung für den Staatsanwalt, wie er weitermachen soll. Mhm. Aber einfach so aus Blauen aus ein paar Verdächte äußern, wo man nicht einmal Anhaltspunkte hat, ja, dann darf man nicht so faul sein, dann muss man halt durch die Akten graben und schauen, sind wirklich Anhaltspunkte da sein.
Genau.
Ja, nein, aber das ist Quintessenz,
ja,
oder?
Stimmt, ja.
In dem Fall sind Motorfahrzeuge gestohlen worden, also muss ja der Klient gewesen sein, weil er schon mal ein Motorfahrzeug gestohlen hat. Also
genau,
das ist so
genau.
Die Logik
ohne bestimmten dahin. Zeitraum, ohne Bezeichnung von was für Fahrzeug.
Ja, eben.
Er wird es gewesen sein.
Ja, er ist es gewesen. Und letztlich gilt es auch dann für Kollusionsgefahr, wenn er eben schon geständig ist.
Ja, dort ist schwierig. Ja.
Oder ein Mittäter schon belastet hat, dann ist einfach nicht Verdunklungsgefahr per se gegeben. Weil verdunkeln kannst du ja immer irgendetwas und es muss eben konkret Verdunklungsgefahr bestehen. Und wenn einer ein Geständnis abgelegt hat und das mit den anderen objektiven Beweismitteln übereinstimmt, dann kannst du nicht auch Verdunklungsgefahr nicht mehr bejahen.
Ich habe letztens ganz etwas Spannendes gehört. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich da erhellen. Scheinbar kann man die Verdunklungsgefahr bei Betäubungsmitteldelikt beschweren praktisch immer bejahen gegen Unbekannte. Mittäter oder mit was auch immer, ist scheinbar, hat das Bundesgericht gesagt. Das habe ich noch nie gehört vorher. Gegen unbekannte Personen.
Gegen Unbekannte? Mhm. Ja, aber man muss ja dann schon eingrenzen können. Also man muss ja dann wissen, es hat einen Abnehmer gegeben. Und es muss ja dann auch die Möglichkeit bestehen, in meinen Augen, dass man die unbekannten Leute, vielleicht am Anfang noch unbekannten Leute, kann eruieren kann. Mhm. Also es hängt ja dann auch ab, wo bist du im Strafverfahren. Aber wenn du weißt, du hast einen Abnehmer, du hast eine Telefonnummer, du kannst ihn eruieren, dann würde ich sagen, ja, dann kannst du mal am Anfang eine Verdunklungsgefahr bejahen. Wenn du ihn aber nach einem halben Jahr noch nicht gefunden hast, dann natürlich nicht mehr. Aber so pauschal, das ist immer so gefährlich, so pauschal. Die Sache kannst du eben nicht einfach pauschal, so ist es, sondern man muss wirklich jeden Einzelfall anschauen. Ich finde auch, es wird viel zu grosszügig gehandhabt, weil man muss sich dann auch immer fragen, kann man realistischerweise überhaupt den Beweis erbringen? Und wenn nicht, besteht ja eigentlich keine Verdunklungsgefahr.
Dann ist es brutal, das zulasten von der beschuldigten Person zu nehmen.
Aber das Problem ist eben, man macht immer so einzelfallbezogen. Dann denkt man, lässt man ihn raus, lässt man ihn nicht raus. Und das ist so wischiwaschi. Da kannst du auch immer alles begründen. Und in der heutigen Zeit wird es halt sehr oft zu Ungunsten von der Freiheit begründet. Und das hat schon Zeiten gegeben, wo das ganz anders war. Mhm. Du kennst doch die Fernsehserie Mindhunter.
Ah ja, klar.
Hast du sie geschaut?
Jede Folge.
Gut, dort wird in der zweiten Staffel, geht es ja um ganz viele Kinder, die verschwinden und getötet werden. Mhm. Zum Teil tauchen die Leichen auf, zum Teil nicht. Und ja. Dann hat man ja auch einen Tatverdacht. Und dann ist doch ein riesen Kampf, dass man einen Staatsanwalt findet, der aufgrund von der vorliegenden Beweise bereit ist, die Person in Haft zu nehmen. Mhm. Also dort ist ein ganz anderes Mass wird dort angewendet. Bei der Abwägung, persönliche Freiheit. Oder heute ist man sehr schnell. Kind verschwindet, mit einem Tatverdacht, Deckbaum hindere. Würdest du doch gar nicht diskutieren.
Also ja, würde jetzt aber rein moralisch würde ich glaube wirklich nicht, ja. Also,
ja, aber das ist heute der Zeitgeist. Und 1960 ist halt...
Ist anders.
Ja, ist die Freiheit, persönliche Freiheit noch anders gewürdigt. Und dann hast du gesagt, okay, du nimmst ihn nur rein, wenn halt der Verdacht auch eine gewisse Konkretheit hat und Beweismittel ein gewisses Gewicht. Es ist natürlich für die Strafverfolger viel einfacher, mal rein, dann Druck aufbauen und dann schauen, was passiert.
Ja, das stimmt. Mhm.
Aber eben, ich wollte damit nur sagen, ich glaube, die Serie bildet gut ab, verglichen mit heute, wie sich da die Anschauungen wandeln.
Ja, das ist wahr. Es ist ganz anders. Ich hätte es nur gerade an dem Moment denken, wo sie eben die Chance gehabt hätten, um die Beweise zu erheben.
Ja, sie verschlampen sie dann auch.
Das ist natürlich schlimm.
Aber eben, es geht natürlich nicht an, du verschlampst die Beweiserhebung, zumindest in der Serie, und nachher willst du es hinum korrigieren, indem man einen dann in Haft nimmt.
Ja, ja.
Wobei du ja dann nicht genau weißt, was es verschlampt.
Also, nein, du hast ja nur einen Verdacht,
ja,
den
ja.
Du überhaupt nicht kannst belegen.
Die letzten 15 Jahre, wo ich jetzt Anwalt bin, ist etwas gegangen, so die Terroranschläge, die Angst, hat schon etwas hinterlassen in den Menschen, dass man eben auch in der eigenen Bevölkerung, die mit dem gar nichts zu tun hat, viel schneller einmal sagt, Haft.
Mhm. Ja gut, die technischen Möglichkeiten sind halt wie auch so viel schneller geworden, dass es wie auch für den Täter einfacher ist, sich zu vernetzen jetzt mit jemand anderem und vielleicht die Untersuchung tatsächlich ein bisschen zu torpedieren. Also ich denke, einfach die ganze Kommunikation ist so viel schneller, dass das, ich glaube, das macht halt auch das Kollidieren vielleicht zum Teil einfacher. Oder es jedenfalls gibt es den Verdacht, dass es einfacher wird.
Das glaube ich nicht, aber weil Kollidieren ist so schwer.
Ja, nee, ich rede jetzt auch nicht vom Durchschnitt.
Ich meine, es muss ein erfolgreiches Kollidieren sein. Und ja, da wird den Leuten einmal, oder man sieht, sie sind minder intelligent, aber es wird dann alles zutraut hinsichtlich Kollusion. Und das Gericht wird dann in der Untersuchung so dargestellt, wie wenn sie überhaupt nicht können unterscheiden und gewichten. Und wir wissen ja alle, das ist nicht so. Und Fakt ist einfach, man will keinen Fehler machen und keinen Fehler macht man heute, indem man jemanden einfach in Haft nimmt und dort belässt. Und früher ist das halt anders gewichtet worden. Früher ist, wenn einer unschuldig in Haft war, halt das ein grosser Fehler gewesen. Pro Libertate. Und das ist, glaube ich, heute einfach im Zeitgeist. Also ich glaube, das ist das.
Ja, nein, ich stimme dir sehr zu bei dem.
Und ich sehe es eben anders als du. Heute hast du viel mehr Möglichkeiten mit dieser DNA, mit diesen Nattels, wo die Leute quasi ein eigenes Aufnahmegerät mittragen, eigene Standorte. Also heute ist der Beweis zu erbringen eigentlich viel einfacher als noch vor 20 Jahren.
Ja, nein, sicher.
Eben, und darum braucht es eigentlich die Zwang. Eigentlich braucht es weniger Zwangsmassnahmen, weil man viele andere technische Möglichkeiten hat. Und es passiert ja eigentlich das Gegenteil. Eben, man hat mehr Haft. Also, ich finde dieses Argument nicht stichhaltig.
Das war auch noch nicht so überlegt.
nein, aber vielleicht hast du auch recht. Ich muss mir das nochmal in der Ruhe überlegen.
Ich muss auch nochmal darüber nachdenken, über das Ganze. Ich habe das Gefühl, es geht auf beide Seiten, aber es gibt noch keine Lösung dafür.
Ja, es ist etwas Haft. Es gibt keine einfache Allgemeinregeln, sondern man muss wirklich jeden Fall einzeln anschauen. Ich finde einfach, man muss einen Fair anschauen, man muss einen umfassend anschauen, man muss anschauen, was bedeutet das für die Leute. Und wenn das natürlich Job kostet, Wohnung kostet, Beziehung kostet, 2 Jahre keinen Kontakt mit den Kindern etc., dann muss man das einfach in der Verhältnismäßigkeit auch gewichten und schauen, wie wichtig ist jetzt da, den letzten Beweis zu erbringen.
Also das ist sicher so. Das habe ich das Gefühl, fehlt eben wirklich oft ein bisschen genau die Abwägung. Also ich möchte nicht sagen, man muss die Sachen zum Teil herausfinden und wenn jemandem etwas angetan worden ist,
ja, logisch.
Dann, das ist höchst gewichtet, aber man sollte einfach nicht aus den Augen verlieren, dass eben auch die Person ein Leben und ein Umfeld hat, das mitleidet. Oder eben, einfach, es hat ja so krasse Folgen.
Und das nützt dir ja nichts, wenn du irgendein kleines Delikt aufklärst, wo dann eine bedingte Geldstrafe gibt oder eine bedingte Gefängnisstrafe, aber der Mensch ist noch am Boden, hat keinen Job mehr, hat die Frau verloren, wird geächtet sozial, hat dann eine Vorstrafe, findet keinen Job mehr. Darum umso wichtiger wäre, dass er den Alten hätte behalten können. Der kommt raus, steht vor ihm nichts. Und was hat er?
Er kostet Gesellschaft mehr.
Er kostet Gesellschaft. Und er hat 1000 Verbindungen ins kriminelle Milieu.
Ja, gut,
das stimmt. Das ist wie ein Bienenschwarm. Also oft fährt die kriminelle Karriere erst im Gefängnis so richtig an.
Ja gut, ja, es bietet sich an.
Ja nein, du kommst raus und wer gibt dir nochmal eine Chance? Deine neuen Kontakte. Und das wird viel zu wenig gesehen in diesem Übergreifer. Ich weiß gar nicht, wie man jemals auf die Idee gekommen ist, kriminelle Leute einen Mord einzusperren.
Ah, am gleichen?
Ja, das ist doch die schwachsinnigste Idee ever. Das ist einfach kriminelle Ansteckungsgefahr an Gogo. Darum ist eben auch Hausarrest so gut, Fußfesseln so gut. Aber ich verstehe nicht, das setzt sich nicht durch. Man hat da irgendwelche Vorbehalte. Und wie den Nutzen will man nicht sehen, weil man halt das immer schon so gemacht hat.
Ich hatte zwar gerade mit jemandem vom Vollzug Kontakt gehabt und sie haben gesagt, im Zweifel würde es eigentlich eher das anordnen.
Ja, das ist super wertvoll, ja.
Aber also man ist nur mündlich natürlich.
Ja, ja. Nein, aber eben der Gedanke müsste auch in die Gesellschaft, die Vorteile, die das hat und nicht immer nur das Negative. Auch die Ersatzmaßnahmen. Wir haben eigentlich super Ersatzmaßnahmen, aber wenn du schon das ZMG jemanden rauslässt und ordnet Ersatzmaßnahmen an, das ist eine mentale Frage, das ist dort wie noch nicht angekommen. Und sie wissen gar nicht, wie viel Schaden sie anrichten. Und jetzt rede ich nicht als Anwalt, sondern als Staatsbürger. Weil schlussendlich wollen wir ja eine sichere Gesellschaft alle. Also, ausgegangen sind wir ja vorher jetzt einem funktionierenden Rechtsstaat, einem erfreulichen Entscheid.
Das stimmt, das genau. Stimmt. Nein, das ist eigentlich hätte es ein Lob werden für den Entscheid, für das Obergericht. Also,
genau.
Man schweift manchmal ein bisschen ab.
Kommen wir zum Schluss. Tschüss.
Schönen Tag.